100 in Berlin-Charlottenburg soll Anfang kommender Woche beginnen. Das teilte ein Sprecher der Autobahngesellschaft mit. Der genaue Tag ist noch nicht bekannt. Die Brücke soll zerkleinert werden. Der Abriss soll bis Ende April abgeschlossen sein. Dann dürfte auch der S-Bahn-Verkehr wieder aufgenommen werden. Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben hat sich eine Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Wie die Nachrichtenagentur dpa aus Gewerkschaftskreisen erfahren hat, stimmten in einer Urabstimmung 95,4% der Verdi-Mitglieder dafür. Thorsten Gabriel, rbb24, Landespolitik.
Konkrete Auswirkungen hat diese Abstimmung vorläufig nicht, da in den seit Januar laufenden Tarifverhandlungen derzeit eine Schlichtung läuft. Noch bis Ende nächster Woche bemühen sich die ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzek und Bodo Ramelow, eine Lösung in dem Tarifkonflikt zu finden. Falls die Schlichtung scheitert, könnte die Gewerkschaft auf Basis der Urabstimmung aber umgehend zu Streiks aufrufen.
Den zweiten Tag in Folge hat es massive Kursverluste an den Börsen weltweit gegeben. Der deutsche Aktienindex DAX verlor beispielsweise etwa 5%. Grund ist, dass China Zölle auf US-Waren in Höhe von 34% angekündigt hat, als Reaktion auf die Zölle, die die USA erheben wollen. Aus New York, Giselle Uka.
Nach dem Läuten der Eröffnungsglocke zum Start des neuen Börsentages an der Wall Street zeigen die Pfeile auch heute wieder nach unten. Schon gestern erlebte der breit gefächerte S&P 500 den größten Tagesverlust seit der Corona-Pandemie 2020. Jetzt startet der Index mit den 500 wichtigsten US-Börsenunternehmen wieder mit einem Minus von etwa 3%. Anleger an der Wall Street befürchten einen globalen Handelskrieg und eine weltweite Rezession.
Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen hat Besitzansprüchen von US-Präsident Trump auf Grönland erneut eine Absage erteilt. Nationale Grenzen und die Souveränität von Staaten seien im Völkerrecht verwurzelt, sagte Frederiksen bei einem Besuch in der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder erklärt, er wolle die Kontrolle über Grönland übernehmen. Die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Kalaitche ist wegen Bestechlichkeit zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt worden. Eine Marketingagentur hatte für die Planung von Kalaitches Hochzeit keine Rechnung gestellt, später aber einen Auftrag für eine Werbekampagne ihrer Verwaltung erhalten. Kalaitche will gegen das Urteil vorgehen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend noch viel Sonne und lockere Wolken. Zurzeit in Berlin-Spandau 21 und in Grünow 19 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig und trocken bei 9 bis 14 Grad. Auch am Sonntag ein Wechsel aus Sonne und Wolken, meist trocken, Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Shelley Kupferberg.
Und wir schauen in dieser Stunde noch mal ein wenig intensiver in das, was an der Berliner Schaubühne ab heute beginnt. Das FIND, das Festival Internationale Neue Dramatik. Seien Sie gegrüßt.
By an incidental smile, holding on for something else to come along and make my life worthwhile. Till it comes, I'm gonna be okay. Slowly waiting for the end of days. Every night, I'm gonna be alright. The demons come and take care of my pride. I just wanna go
long for me. Ever since you walked right through the door. Please believe that things will change. But you said you've had it all before. I can see joy in your eyes. That was coming, ain't a big surprise.
Jessanova auf Radio 3, I can see. Die Berliner Schaubühne, die bringt mit dem FIND, dem Festival Internationale Neue Dramatik, auch in diesem Jahr spannende internationale Theaterschaffende und Inszenierungen wieder in die Stadt. Heute startet das Festival und wir mit Radio 3 bzw. mit einem Ü-Wagen sind vor Ort am Eröffnungsabend. Meine Kollegin Andrea Handels hat sich dort eingefunden und bei sich auch den Intendanten der Schaubühne Thomas Ostermeier. Andrea, gleich um 18.30 Uhr startet das Festival mit der ersten Vorstellung. Kannst du uns ein bisschen was über die Stimmung vor Ort erzählen? Wo bist du?
Ja, also wie viele Menschen sind da? Ich stehe hier vor dem Café. Es gibt ja hier dieses Café in der Schaubühne und das breitet sich hier auf den Platz zwischen den beiden Mendelssohn-Gebäuden breit aus. Und heute war ja so wahnsinnig schönes Wetter. Das heißt, hier ist wirklich jeder Tisch jetzt belegt. Wahrscheinlich wird es sich gegen kurz vor 18.30 Uhr ein bisschen leeren, weil viele Leute dann doch in die Vorstellung gehen. Andere haben keine Karten mehr gekriegt, da habe ich auch schon mit welchen geredet. Klar, das ist ja immer das Problem, aber die meisten Sachen werden auch nochmal und nochmal gezeigt. Um 18.30 Uhr geht es los mit Safe House von Enda Walsh. Das ist die erste Vorstellung heute Abend. Ein Musiktheaterstück aus Irland. Da geht es um eine Traumaverarbeitung einer jungen Frau. Und es folgen dann noch drei weitere Aufführungen heute Abend an verschiedenen Orten hier in der Schaubühne. Und bei mir ist Thomas Ostermeier, hast du ja schon gesagt. Er ist Intendant der Schaubühne seit 1999 und Feind gibt es seit 2000. Es ist also voll ihr Baby, dieses Festival, nicht wahr?
Ja, dieses Festival hat sich aus der Baracke entwickelt, da haben wir uns sehr um zeitgenössische Dramatik gekümmert und haben immer so Themenwochen gemacht, wo wir das einem Land gewidmet haben und jetzt machen wir ja weltweit und auch ein bisschen erweitert. Das sind jetzt nicht nur neue Stücke in dem Sinne von zeitgenössischen Schreiben, obwohl das meiste schon. Manches sind auch Adaptionen, aber diesmal sind es, glaube ich, nur neue Stücke, fällt mir gerade auf. Ja, es sind neue Stücke, aber ganz oft eben RegisseurInnen, die auch AutorInnen sind.
25 Jahre, das ist also ein Jubiläumsjahr für Feind, für das Festival. Und da gibt es also bis übernächsten Sonntag ein großes Programm mit Aufführungen aus Belgien, Frankreich, USA, Irland, Spanien. Zum ersten Mal ist auch etwas aus Kirgisistan dabei. Nach welchen Kriterien haben Sie denn das Festivalprogramm zusammengestellt?
Ja, wie gesagt, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf AutorInnen oder Kollektive, die selber schreiben, also neue Texte ist eigentlich die erste Maßgabe und dann gucken wir über das Jahr auf den Festival der Welt, auf den Festivals der Welt, wo wir selber auch oft zu Gast sind, so wie in Avignon, wo wir fahren auch regelmäßig zum Kunstenfestival, wir fahren auch immer wieder nach Südamerika, Nordamerika. Wir kriegen Tipps, wir haben ein großes Netzwerk, wir gucken uns die Sachen an und das wirkliche Kriterium ist, es muss einfach saugut sein und dann wird es eingeladen. Und ich glaube, das haben wir dieses Jahr auch wieder geschafft.
Also es gibt nicht sowas wie eine thematische Klammer oder irgendwie eine ähnliche Tendenzen?
Nee, wir machen ja auch unseren Spielplan so, dass wir eigentlich eher retrospektiv thematische Klammern erkennen. Und auch, ich glaube, dieses Jahr kann man es auch erst retrospektiv erkennen. Also gibt es einmal die Künstlerin im Fokus, Artist in Focus, Caroline Nguyen, die sehr viel über Globalisierung und Migration Theater macht oder über Warenströme in der globalisierten Welt. Und es gibt bestimmt das Thema Neokonservativismus oder Rechtspopulismus in Amerika. Durch Zufall stimmt das, weil wir haben das, nachdem Trump wiedergewählt wurde, schon eingeladen gehabt. Aber da gibt es eben diese berühmte Diskussion zwischen James Baldwin und Buckley, einem Vertreter der neuen Rechten in Amerika. Und da kann man eigentlich emblematisch das ablesen, was jetzt auch wieder sehr fröhliche oder unfröhliche Urstände in Amerika feiert. Also diese Frage, auf wessen Rücken wird der amerikanische Traum eigentlich gelebt? Und das sind die Marginalisierten, das sind die Schwarzen und das sind die Menschen, die in die Prekarität gedrängt werden.
Kommen wir nochmal zu der Artist in Focus. Wir haben ja jedes Jahr beim Festival eine Artist in Focus, die ist dann auch die ganze Zeit da. Mhm. Dieses Jahr Caroline Yela Nguyen, mhm. französisch-vietnamesische Mutter.
Algerisch-jüdisch.
Der Vater.
Ja.
Genau, also eine interessante Mischung und die beschäftigt sich in ihren Stücken, also jetzt werden sogar drei Stücke gezeigt von ihr, beschäftigt sie sich, Sie sagten schon, mit der Globalisierung und auch mit der Auswirkung des Kolonialismus und der Geschichte der französischen Kolonialmacht in Vietnam, wie sich das auf Familien auswirkt.
Völlig richtig, es gibt einen Klassiker von ihr, den Abend, der sie berühmt gemacht hat, der hier auch schon mal lief, das machen wir selten in dem Fall. Schien es uns logisch, das nochmal zu machen, weil das war wirklich so, das hat so eingeschlagen wie eine Bombe, Saigon damals, als wir das zum ersten Mal gezeigt haben. Und viele, viele Leute wollen das sehen, war auch kurioserweise das erste Stück, was ausverkauft war. Also das ist schon ein Klassiker, das hat schon einen Mythos, den es vor sich herträgt. Das erzählt eben die Geschichte von Indochina, von Vietnam, von französischer Besatzungsmacht, die dann in die Hände der Amerikaner übergegangen ist und die Biografien, die dadurch entstanden sind von vielen Menschen, die nach Frankreich geflohen sind, aber dann auch wieder versucht haben zurückzukehren, was es da für Verstörungen, Verquickungen und mittlerweile muss man da auch dieses fast schon ein bisschen zumutische Wort Trauma, glaube ich, gebrauchen. Und es wird trotzdem in einer sehr poetischen und sehr lustvollen und sehr komödiantischen Art und Weise erzählt. Und das andere Stück, Lacrima, erzählt eben die Geschichte eines Brautkleides für die Hochzeit, glaube ich, damals von Lady Di. Und erzählt die Geschichte, wie viele Menschen in dieser Kette, in dieser Fertigungskette damit eigentlich befasst waren, bis hin zu Menschen, die eben die Stickereien von Glasperlen in Indien machen und wer daran verdient und wer ausgebeutet wird und wie der Produktionsdruck da viele Menschen im globalen Süden auch heute noch ausbeutet.
Also Caroline Nguyen, eine wahnsinnig interessante, spannende Künstlerin, wird auch noch eine Preview von ihr gezeigt, Valentina, das hat dann erst noch Premiere in Straßburg. Ja. Nochmal kurz, Herr Ostermeier, das Feindfestival, es gibt ja wahnsinnige Kulturkürzungen in Berlin, wie ist es denn mit dem Feindfestival? Die Schaubühne muss ja auch sparen, ist es bedroht?
Das Feindfestival ist unabhängig von unserer normalen Budgetierung finanziert, das heißt, wir haben das Festival finanziert bis 27 über diesen Festival Topf, der aufgelegt wurde aus der City Tax. Und da werden wichtige Festivals in der Stadt gefördert. Und wir haben das große Glück, da gefördert zu sein. Und wenn wir 27 nicht weiter gefördert werden, völlig unabhängig von unserer Basisfinanzierung, dann wird es auch nicht weitergehen. Das ist klar, weil das hat mittlerweile so einen Maßstab und wir können auch da nicht hinter zurück. Also wenn das Geld nicht mehr da ist, werden wir das Festival sterben lassen.
Gut, aber dieses Jahr ist gesichert, nächstes Jahr auch.
Und 27 auch. Also drei, also diese Ausgabe und die nächsten zwei sind noch gesichert. Und wir haben auch ganz tolle Pläne und ganz tolle Artists in Focus. Also mindestens noch 3 Jahre Freude.
Vielen Dank. Also dann wünsche ich viel Erfolg für den heutigen Eröffnungsabend und das ganze
Dankeschön.
Festival.
Vielen Dank.
Danke. Und liebe Shelley, ich habe gleich noch ein kurzes Gespräch mit einem Regisseur, dessen Stück hier heute Abend aufgeführt wird.
Meine Kollegin Andrea Handels live vom Find oder Find Festival an der Berliner Schaubühne. Gleich also meldet sie sich noch einmal von dort. Hier eine Komposition von Nikolai Kapustin auf Radio 3. Über Blue Bossa von Nikolai Kapustin auf Radio 3. Heute am Eröffnungsabend des Find oder Find Festivals an der Berliner Schaubühne stehen gleich 4 Produktionen auf dem Programm. Gerade hörten wir den Intendanten der Schaubühne Thomas Ostermeier, der uns schon mal einen Überblick gegeben hat. Ja, in Eritage holt der belgische Schauspieler Cédric Eckhout um 21 Uhr heute seine eigene Mutter auf die Bühne der Schaubühnenspielstätte Kudamm 156. Mehr dazu gleich von und mit meiner Kollegin Andrea Handels, die mit unserem Ü-Wagen vor Ort ist. Andrea, Kudamm 156, was ist das für ein Ort?
Ja, das ist das andere Gebäude gegenüber von dem Café von der Schaubühne, also auch von Mendelssohn, gehört zu diesem ganzen Bauensemble. Früher war hier mal das berühmte italienische Promi-Restaurant Ciao Ciao drin, zum Beispiel. Es waren auch viele andere Sachen da drin. Und das steht jetzt leer, also praktisch es sind wahnsinnig viele Fenster. Die ganze Fensterfront auch zum Kudamm hin und die Schaubühne benutzt es. Hatte ursprünglich große Pläne damit, jetzt ist das ein bisschen unklar, aber sie benutzt es, mietet es und benutzt es eben auch für Aufführungen im Moment. Und da findet eben diese Aufführung statt heute Abend von Héritage. Das heißt auf Deutsch Erbe. Und der belgische Schauspieler Cédric Eckhout, der bringt da, du sagst es schon, seine Mutter auf die Bühne. Die ist 79 Jahre alt. Sie heißt Jo Libertio. Und sie ist von Beruf Friseurin, hat 4 Söhne großgezogen und sich 1982 von ihrem Ehemann scheiden lassen, ihre Söhne mitgenommen und sich ein neues Leben aufgebaut. Und Cédric Eckhout ist jetzt hier bei mir. Bonjour.
Bonjour, hallo.
Mein Französisch ist nicht gut genug für ein Interview. Insofern reden wir jetzt auf Englisch weiter, weil er leider auch kein Deutsch kann. So frage ich ihn mal, was für ein Heritage, also was für ein Erbe seine Mutter weitergeben wird und will. What kind of heritage does your mother pass on?
That's the story of the show. It could be a bit long, but I would say that I wanted to talk about the heritage which is invisible, not talking about the house or the car or whatever, but more about like the spiritual heritage that I received as a little boy growing up in the 80s and seeing, you know, a woman like helping me and my brothers growing up. We were 4 guys and she was this fake blonde with high heels and short skirt. And she was fighting men. I mean, in the world of men. And it's something as a little boy to grow up in. I mean, helped by such a strong woman, and that she doesn't seems like when you meet her at first sight. Mm-hmm. So I wanted to talk about that.
Also es geht jetzt nicht um das Haus oder so, sondern es geht um das unsichtbare Erbe, was Spirituelles. Und er erzählt, wie er als einer von 4 Geschwistern in den 80er Jahren eben von dieser starken Frau aufgezogen wurde. Eine Frau mit falschen blonden Haaren, mit hohen Absätzen, die sich aber behauptet hat in der Welt von Männern, die ihn anscheinend beeindruckt hat. Und es gab jetzt sehr viele Stücke, wo jemand seine Mutter auf die Bühne gebracht hat oder über seine Mutter ein Buch geschrieben hat, zum Beispiel Edouard Louis mit Die Freiheit der Frau oder auch Dinsche Gütschetter in Mein Deutschland-Märchen. Ich frage ihn jetzt mal, ob ihn sowas inspiriert hat. So there are some plays and some books about mothers written by men like now Edouard Louis or also a Turkish-German man, Dinsche Gütschetter. This kind of literature and plays inspire you?
Yeah, of course. Edouard, that I know, was a very nice, great inspiration. But I will mention as well like Annie Ernaux, definitely, with her book A Woman, that she wrote about her mom. And also Albert Cohen, who wrote a beautiful book, The Book of My Mother, I think that's the title, I don't remember, which is a beautiful... So yeah, for definitely, they were like a huge inspiration for me in the work. But the difference is that I wanted to put my mom on stage, because I remember Edouard, who saw the show actually 2 weeks ago in Paris, and he came and he met my mom. It was very nice, but he mentioned once that he wouldn't put his mother on stage because he will be not scared but a bit like don't know what to do with what she will say, and me, I wanted to take that risk but not going into conflict. So it's like a conversation in a kitchen when your mother is saying something, I say, yeah, but mom, you know, and then you're just passing through that, and so you mention and you realize the different generation and the contradiction, but in a sweet conflict, because at the end of the day, at the end of the play is a declaration of love to my mother, but also to all that kind of mother, and I would say even more to all the women.
Also für alle Liebeserklärungen an alle Frauen und an alle Mütter. Also es hat ihn inspiriert, Edouard Louis, auch Annie Ernaux und Albert Cohen. Nur der Unterschied ist, dass er eben seine Mutter auf die Bühne bittet, was jetzt Edouard Louis nicht gemacht hat. Er hat sich das Stück von Edouard Louis sogar vor 2 Wochen in Paris angeguckt und ihm auch seine Mutter vorgestellt. Jetzt habe ich ein bisschen kurz den Faden verloren. Also bei ihm ist es so, dass er mit seiner Mutter auf der Bühne sitzt. Es ist aber wie eine Unterhaltung in der Küche mit allen Widersprüchen und allen Konflikten durch Generationen. Letztendlich ist es süß und es ist eine Liebeserklärung an die Mutter. Das ist auch das, was wir sehen. Sie beide und noch etwas mehr. Ich glaube, es gibt auch Musik. Is that what we see? We see you and your mother and there's also music, right?
Yes, because it's also my mom is born was born on in 1945, so it was important for me to mention to talk about what we call the 30 glorious years, which are the years after the Second World War. And so I wanted to have some music because my mom loved music, and I wanted that during all that period that goes from the moment she come to life till the moment she get divorced, there will be only music, and she's talking. I mean, you have to see the show to understand what I mean by that. But it was very important for me dramaturgically to because it was like 30 years that when they talk about it, it's your grandma or your mother or whatever, it seems like insane. They could do anything. I mean, it was... The life was definitely easier than for the young generation today.
Also das waren, seine Mutter ist 1945 geboren und nach dem Zweiten Weltkrieg waren das die sogenannten glorreichen Jahre. Und er erzählt ihre Geschichte auch über die Musik, weil seine Mutter die Musik sehr liebt. Das ist sehr wichtig für sie und man kann durch die Jahrzehnte dann gehen, auch musikalisch. Das ist natürlich dann eine sehr sinnliche Geschichte. Und ja, ich bin gespannt, wie das Stück ist. Heute um 21 Uhr und dann morgen wird es auch noch zweimal gezeigt. Einmal mittags, einmal am frühen Abend. Und ich bedanke mich sehr bei Cedric Eghaut.
Und yes.
Euch,
thank you.
Andrea Handels, okay. Und Cedric Eghaut, vielen, vielen Dank. Live auf Radio 3, meine Kollegin Andrea Handels vom Find oder Find Festival. Heute beginnt es nämlich an der Berliner Schaubühne in wenigen Minuten um 6:30 und es geht dann bis zum 13. April. 10 Produktionen aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt sind zum ersten Mal in Deutschland zu Gast, darunter Stücke aus Frankreich, Belgien, Kirgisistan und den USA.
Ախնջանիմ, ախնջանիմ մի դարդունեմ այս աշխարեն, այս աշխարեն հետ ես ճունեմ սիշտս կտրին Հայաստանեն երազանիմ, երազանիմ մասի սարեն ուրվականիմ. Ուրվականիմ ես այս երկրում երկեմ ասում օտար մարդուն ախիմ սրտում մի ցանկություն հայրենիքի երկնեմ ասում սակամոր փոյ փոսվի դու բիլեն լիպո մա եկո դիտի դիլո չէ փոյ մա սրտում ոմեն լիպ չէ եդո մա բիտի. Սիշտս կտրին Հայաստանեն երազանիմ մասի սարեն ուրվականիմ ես այս երկում երկեմ ասում օտար մարդուն ախիմ սրտում մի ցանկություն հայրենիքի երկնեմ ասում սակամոր բոյ ոսկի դու բիլեն լիպո
kroatischen Sängerin Tamara Obrovac hier auf Radio 3 mit ihrem Transistria Ensemble.
Radio 3.
Kultur kompakt.
Mit Anne Sporn, mit der tauchen wir so ein bisschen in die Berliner Stadtgeschichte ein. Auf dem heutigen Gelände der Staatskanzlei, in diesem Fall in Brandenburg, befand sich 1933 bis 1945 nämlich eine nationalpolitische Erziehungsanstalt, in der wurde im Dritten Reich der nationalsozialistische Führungsnachwuchs herangezogen.
Die Geschichte der nationalpolitischen Erziehungsanstalt, kurz NAPOLA, wird derzeit neu erforscht. Die Landeszentrale für politische Bildung ist dabei, eine Ausstellung über die NAPOLA vorzubereiten. Und da sollen Biografien von Schülern und ihrer Lehrer beleuchtet werden. Das Team um den Kurator Sebastian Stude hat schon alte Zeugnisse, Fotos, Lagepläne oder auch sehr persönliche Dokumente aus den Archiven zusammengetragen. Luftbilder sind da auch bei, die zum Beispiel zeigen, wie sich das Gelände über Jahrzehnte hinweg verändert hat. Am 7. Mai soll die Ausstellung eröffnet werden, also in gut einem Monat. Bis dahin sucht die Landeszentrale noch nach Zeitzeugen, nach Nachfahren oder auch nach Dokumenten, die die Geschichte der Schüler und Lehrer der NAPOLA in Potsdam erzählen. Gesucht werden Tagebücher, Briefe, Fotos oder ähnliches. Wenn also jetzt jemand zuhört, der da was beitragen kann, der möchte sich bitte unbedingt melden, am besten bei der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, einfach per Mail oder telefonisch. Auf der Internetseite kann man mehr erfahren und die lautet politische-bildung-brandenburg.de.
Ein spannendes Projekt.
Ja.
Im Paderborner Dom soll künftig ein Mahnmal und zwar an Missbrauch in der katholischen Kirche erinnern.
Laut Bistum ist dieses das erste Mahnmal seiner Art in einer deutschen Kathedrale. Es handelt sich um eine Arbeit des Münchner Künstlers Christoph Brech. Das Kunstwerk trägt den Arbeitstitel Memory. Es besteht aus einem 2x2 Meter großen Tisch und die Platte besteht aus 25 quadratischen Vitrinenfeldern. Und die können, so wie bei einem Memory-Spiel, einfach umgedreht werden. Und auf der Unterseite sind dann Zeugnisse von Betroffenen zu sehen, also Texte oder auch Bilder. Außerdem möchte Brech den Hahnenhymnus des frühchristlichen Bischofs Ambrosius aus dem 4. Jahrhundert abbilden. Darin geht es um den Hahn, der laut Bibel Petrus daran erinnert hat, wie er Jesus verraten und verleugnet hat. Der krähende Hahn ist aber zugleich auch Symbol für Aufbruch, für einen neuen Tag. Und der Hahn soll eben in drei dieser Vitrinenfenstern auch zu sehen sein. Das Erzbistum möchte mit dem Mahnmal deutlich machen, dass die Kirche das Versagen von Klerikern hinsichtlich sexuellen oder geistlichen Missbrauch anerkenne, bereue und weitere Fälle verhindern möchte.
So, jetzt kommen wir zu etwas ja leichteren Themen und zu einem außerordentlichen Musiker, der deutsche Saxophonist Tobias Meinhardt. Der ist eine prägende Persönlichkeit in der New Yorker Jazzszene, lebt seit 15 Jahren dort, tritt regelmäßig in renommierten Clubs auf und jetzt ist er zu Gast in Deutschland, genauer in Berlin mit seinem neuen Projekt Berlin People, so heißt es.
Wir haben mit Tobias Meinhardt gesprochen, kurz bevor er aus New York abgeflogen ist und er ist ja Kenner der New Yorker Jazzszene und seit der Wiederwahl von Donald Trump stellt er eine große Betroffenheit unter den Künstlern und Künstlerinnen dort fest. Er selbst zeigt sich optimistisch, denn er sagt, und da hat er bestimmt recht, in schwierigen Zeiten sei immer gute Musik entstanden. Positiv sei auch, dass Musikerinnen und Musiker jetzt näher zusammenrücken und sich austauschen. Von einem Konzertboykott, wie das zum Beispiel der Geiger Christian Tetzlaff gemacht hat, davon hält Tobias Meinhardt nichts. Wenn man gemeinsam Kunst erlebe, sei das eine besondere Art der Verbundenheit. Man höre sich besser zu.
Ich habe jetzt gerade die Gelegenheit gehabt, für fast 2 Wochen Konzerte in ganz USA zu spielen, im Mittleren Westen, und habe dabei immer wirklich tolle, offene, warmherzige Menschen kennengelernt, die genauso betroffen sind wie wir und die wahnsinnig dankbar waren, dass wir gekommen sind und Musik gespielt haben. Und dort war es wirklich so, in Minneapolis oder Madison oder kleinen Stadt, thank you so much for coming and playing this music. Danke, dass ihr gekommen seid und diese Musik gespielt habt.
Der Saxophonist Tobias Meinhardt. Morgen spielt er in Berlin im Zigzag Jazz Club in Friedenau und stellt sein aktuelles Projekt Berlin People vor. Sonic River wird dann das neue Album heißen, das demnächst rauskommt. Das gesamte Gespräch mit meiner Kollegin Susanne Papavassilio, gestern mit Tobias Meinhardt, das finden Sie auf unserer Website jederzeit zum Nachhören auf radio3.de.
Anne Spohr, ich danke dir.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Sie kann Kurt Weill.
Sie kann Judy Garland und Edith Piaf. Großes Haus und kleine Bühne. Berlins große Stimme. Katharine Mehrling. Die Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin kommt nun zu uns in den guten Salon. Den Salon von Petra Gute in Studio 14 der RBB Dachlounge. Dort befragt die RBB Kulturjournalistin Kulturmenschen aus Berlin und Brandenburg. Gesprächsstoff gibt es mit Katharine Mehrling reichlich. Über das neue Album in Berlin oder auch den Liederabend Lonely House an der Komischen Oper. Der gute Salon mit Katharine Mehrling am Mittwoch, 19 Uhr. Einfach anmelden auf radio3.de, wie es euch gefällt.
اللي بيمرجع السوق قوم شي قوم بقلبي تروح الفوق وينبوك بي فوق الجبل ابن مدينة بلاش حيوت لحيوت شي ربي جالب ليش حروف تموت حي وش حب بيقول جاك يوم يوم جاك يوم Oh,
hier auf Radio 3. Dieser Sänger heißt Jahwar.
Is to love you, but to know me is not that way, you see, 'cause you made me so happy that my
B.B. King, to know you is to love you. Und wir schauen jetzt nochmal ins Theater. Heute Abend hat in den Kammerspielen des Deutschen Theaters in Berlin die Produktion Große Gewinne, schwere Verluste Premiere. Sie wirft einen Blick in eine mögliche Zukunft. Es geht um Fragen wie, sind Pazifisten nur noch Idioten? Eure Jugend kennt keine Toten? Fragezeichen und so weiter und so fort. Der Musiker Georges Cameron von der Band Die Goldenen Zitronen hat diesen Theaterabend inszeniert und unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat ihn sich vorab schon mal für uns angeschaut.
Hardy ist über 50 und fährt einen Oldtimer. Früher hing er in Kreuzberg ab, wenn er sich mit Menschen unterhalten wollte. Heute klappt das nicht mehr. Mit der guten Musikqualität auf Hi-Fi-Anlagen ist es auch vorbei. Nur noch MP3 und Streaming-Dienste.
Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Die Kinder hören nur noch über Mobiltelefon.
Hauptsache, alles immer verfügbar!
Daneben steht James im Morgenmantel. James Bond, 007. James hat seine Fiktion verloren, seine Welt gibt es nicht mehr. Daneben Stephanie, eine wegrationalisierte Wirtschaftsverliererin. Und Jeanette, die ihre piefige Herkunft im Lebenslauf pimpt. Sie alle verstehen die Welt nicht mehr.
Diese Nazis sind keine Nazis. Diese Lüge ist keine Lüge. Sie ist nur, weil ich betrüge.
Auf der Bühne ein Tankstellenhäuschen, das zum Paketshop umfunktioniert wurde. Und die Laufbahnen eines Sportplatzes mit Hürden gespickt. Höher, schneller, weiter. Daneben stehen Georges Camerun und der Musiker PC Nackt am Klavier und kommentieren diese Collage aus Schauspiel, Musik, Performance, die fragt, wie geht das mit dem Zusammenleben heute? Das Auseinanderdriften der Welten, sagt Camerun nach der Probe, sei größer geworden, aber eben nicht nur im Erleben einer älteren Generation.
Ich meine natürlich nicht nur die Alten oder eben die erkennen, dass irgendwas vorbei ist. Früher war alles besser. Ich glaube einfach, dass uns das voll alle angeht.
In den Berufen, in der Kommunikation. Große Gewinne, schwere Verluste fragt nicht vorrangig danach, wie die Welt sich verändert hat, sondern wie sich die Menschen in dieser Welt verändern, wie sie die Widersprüche in sich selbst aushalten. Fremde hassen, die sich gar nicht in ihrem Umfeld befinden zum Beispiel. Es gehe, so der Polish-Fan Camerun, um die Entfremdung in sich selbst. Das mag wie ein Abgesang klingen, doch den Lichtblick liefert die Inszenierung gleich mit. Der sogenannte Connection Point der Influencerin Aljanda, das Zusammenkommen.
Ich wohne jetzt in Berlin, komme aus St. Pauli. Da steht an irgendeiner Wand, St. Pauli ist die einzige Möglichkeit. Soll eigentlich heißen, hey, unser Zusammenkommen, auch wenn es irgendwann nur noch eine Insel ist, ist trotzdem unsere Chance sozusagen.
Und das gilt vor allem für den Diskursraum Theater.
Das Theater ist für mich als Raum einer, den wir uns leisten noch. Das Theater kann aber etwas, was sonst kaum einen Ort kann. Es steht mitten in der Stadt und man kann dort irgendwie Meinungen haben, die vertreten und zur Disposition stellen. Ich finde es eigentlich ein komplettes Wunder.
Als ehemaliger Punk glaube er an beides, die freie Subkultur und die subventionierten Kulturhäuser. Gemeinsam mit dem Neuköllner Richard Chor will diese vielschichtige Musikcollage jedenfalls auch Hoffnungsräume aufmachen.
In einer sicher komplexen Zeit sind die einfachsten Ideen nicht die einzige Möglichkeit, um gemeinsam abzugehen.
Kommt doch mal raus!
Ja, Barbara Behrendt über das neue Stück von Georges Camerun in den Kammerspielen des Deutschen Theaters heute Abend feiert. Große Gewinne, schwere Verluste. Premiere.
Cars and chemicals on the shelf, casting long shadows with your hands in your room with writings on the wall, making plans in the shimmering light. Tomorrow you'll be turning 8. You come running towards me, a kid with a plan on Avenue D. I can see you must be in heaven. How does it feel? Forever 7, how does it feel? Forever 7. I knew you were cornered by the Friedrich sisters. Would you believe that he kissed her? Thrown a high ball far beyond the line, knowing that soon you'll be mine. The study when there's no one around, play the sharp chord that you have found. You come running towards me, kid with a plan on Avenue D. I can see you must be in heaven. How does it feel? Forever 7. How does it feel? Forever 7.
Lombardo's tweaking the stage lights for the matinee show of Kings and Knights. Laughing out loud, you're playing the part, for gamblers try to steal away Mila's heart. I'm telling you, don't look back. It goes to show, it will be much better than you'll ever know. Come running towards me, a kid with a plan on Avenue D. I can see you must be in heaven. How does it feel? Forever seven. 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 How does it feel?
Of Kamet, so nennt sich diese Band hier mit einem folkigen Titel. Nach 19 Uhr, da erwartet sie meine Kollegin Henrike Leisner mit der Sendung Auftakt. Den musikalischen roten Teppich rollt sie dann schon mal für unser Radiokonzert aus. Das erwartet sie ja um 20 Uhr. Bernstein, Mozart und Tschaikowski stehen dann auf dem Programm und das in einer wirklich schönen Aufnahme mit dem japanischen Dirigenten Yutaka Sado und dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin. Fasil Tsai, der wunderbare Pianist, ist auch dabei. Ihnen wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Mein Name ist Shelley Kupferberg. Machen Sie es gut.
La pluie déverse sa lumière. On voit descendre la poussière. Prend son temps, le fleuve est lent, les rumeurs tombent comme le vent. Naïf espoir m'est donné dans l'horizon. Enfin libéré, mes amours se sont posés. Et si tu veux m'enlacer, ou dans la sérénité.
Kompositionen eigens fürs Radio. Opern wie diese. Der Ozeanflug von Kurt Weill. Die Kammersymphonie Berlin blickt auf 100 Jahre Radiomusik zurück. In ihrer Reihe Funkoper. Selten gespielte Werke von zum Teil heute vergessenen Komponisten. Zum Auftakt der Reihe Franz Schrekers kleine Suite, Max Buttings heitere Musik und Kurt Weills Ozeanflug. Funkoper, 100 Jahre Radiomusik. Das erste Konzert mit der Kammersymphonie Berlin unter der Leitung von Jürgen Bruns. Außerdem mit dem Radiosprecher Stefan Lang, der Berliner Singakademie und Solisten. Am Dienstag um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Jürgen Buch. Die Berliner Forscherin Rabia Rogge ist aus dem Weltall zurück auf der Erde. Ihre Raumkapsel mit drei weiteren Crewmitgliedern landete im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien. Rogge ist die erste deutsche Frau, die ins Weltall geflogen ist. Ein Milliardär hatte das private Raumfahrtunternehmen SpaceX mit dem Flug beauftragt. Bei der viertägigen Mission sollten 22 wissenschaftliche Studien durchgeführt werden. So wurden zum Beispiel Polarlichter untersucht. Den zweiten Tag in Folge hat es massive Kursverluste an den Börsen weltweit gegeben. Der deutsche Aktienindex DAX verlor beispielsweise knapp 5%. Grund ist, dass China Zölle auf US-Waren in Höhe von 34% angekündigt hat, als Reaktion auf die Zölle, die die USA erheben wollen. Aus New York, Giselle Uckar.
Nach dem Läuten der Eröffnungsglocke zum Start des neuen Börsentages an der Wall Street zeigen die Pfeile auch heute wieder nach unten. Schon gestern erlebte der breit gefächerte S&P 500 den größten Tagesverlust seit der Corona-Pandemie 2020. Jetzt startet der Index mit den 500 wichtigsten US-Börsenunternehmen wieder mit einem Minus von etwa 3%. Anleger an der Wall Street befürchten einen globalen Handelskrieg und eine weltweite Rezession.
Der Bundestag kommt erst am 8. Mai wieder zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Als Grund nannten Union und SPD die laufenden Koalitionsverhandlungen. Linke und AfD kritisieren, dass das Parlament nicht wie ursprünglich geplant in der kommenden Woche tagt. Aus dem Hauptstadtstudio Katja Strippel.
AfD-Parlamentsgeschäftsführer Baumann spricht von einer Blockade des neuen Bundestags durch Union und SPD. Auch vom parlamentarischen Geschäftsführer der Linken kommt Kritik. Christian Görke sagt wörtlich, offenbar fühlen sich Union und SPD von unserer Forderung nach Parlamentsarbeit während der Koalitionsverhandlungen gestört. Die Grünen sehen die Aussetzung der Sitzungswoche ebenfalls kritisch.
Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke über die A100 in Berlin-Charlottenburg soll Anfang kommender Woche beginnen. Das teilte ein Sprecher der Autobahngesellschaft mit. Der genaue Tag ist noch nicht bekannt. Die Brücke soll zerkleinert werden. Der Abriss soll bis Ende April abgeschlossen sein. Dann dürfte auch der S-Bahn-Verkehr wieder aufgenommen werden. Fußball-Weltmeister